Man sollte doch meinen, dass sie sich freuen würden. Das Ereignis ist doch Grund zur Freude. Jubeln wäre angesagt. In diesem Textabschnitt Matthäus 28, Vers 1 bis 10 kommt der Begriff Furcht, sich fürchten oder nicht fürchten, viermal vor und das Wort Freude einmal. 4:1, ein recht merkwürdiges Verhältnis von Furcht und Freude zueinander angesichts der Auferstehung Jesu. Denn darum geht es in diesem österlichen Text. Es ist einer der wesentlichsten Texte des Kirchenjahres. Das Evangelium von der Auferweckung Jesu Christi von den Toten. Die gute Nachricht, der Tod ist besiegt, das Ende ist nicht das Ende. Es geht hier um den Kern des christlichen Glaubens. Das haben die beiden Frauen wohl noch nicht so ganz richtig verstanden. Lasst uns ein Stück ihres Weges miteinander gehen. Die beiden, das sind Maria von Magdala und die andere Maria. Von Maria von Magdala wissen wir so ein bisschen was. Sie hat ein sehr bewegtes Leben. Jesus hatte ihr Leben grundlegend verändert. Keine Frage. Er hat sie aus einer inneren Dunkelheit befreit, aus einer Gefangenheit, aus einer Abhängigkeit. Und sie war so dankbar. So dankbar, dass sie eine der Jüngeren geworden ist. Sie folgte Jesus und unterstützte Jesus und seine Jünger fortan. Und sie wollte mehr sehen, mehr hören, mehr erleben mit Jesus. Sie wollte in seiner Nähe sein. Und sie hatte Predigten gehört über Gott, über den Vater, wie Jesus ihn nennt. Sie hatte miterlebt, wie Jesus Menschen heilt. Nicht nur körperlich, nein auch innerlich, in ihrer Seele. Und sie hat miterlebt, wie Jesus Menschen liebt, die sonst niemand liebt. Das war schon sehr besonders. Und Jesus hatte nicht nur vom Reich Gottes gesprochen, sondern er hat es gelebt. Auch die andere Maria hat sich diesem Jüngerkreis angeschlossen mit den anderen Frauen. Wahrscheinlich ist sie die Mutter von Jakobus und Josef, eine Tante Jesu, aber mehr wissen wir auch nicht. Diese beiden Frauen haben gerade eine menschliche Katastrophe erlebt. Sie haben einen lieben Menschen verloren. Jemanden, dem sie freundschaftlich zugetan waren, mit dem sie eine Menge Zeit verbracht haben. Sie haben ihr Leben geteilt und sie waren mittendrin im Leben Jesu. Und erleben dann sein tragisches Ende. Jesus wird angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Und sie stehen dabei, unterm Kreuz. Das ist tragisch. Jesus war nicht nur ein guter Freund gewesen, sondern jemand, der ihr Leben mit Hoffnung erfüllt hat. Sie haben Jesus verstanden als jemanden, der von Gott gesandt war, der offensichtlich eine ganz besondere Beziehung zu ihm hatte. Er nennt ihn Vater. Das war unüblich. Man nannte Gott Vater als Vater des Volkes, aber nie so persönlich. Mit dem Tod Jesu stirbt ihre Hoffnung auf das Reich Gottes, auf eine bessere Zukunft. Und nun, kurz danach, sind die beiden Frauen unterwegs zur Grabstelle, um den Verstorbenen zu salben. Eine Sache, die sie wenigstens noch tun konnten. Wie sind die beiden Frauen wohl so unterwegs innerlich? Was ist in ihrem Herzen los? Wahrscheinlich Traurigkeit über den Verlust. Fassungslosigkeit. Wie kann das sein? Entsetzen vielleicht. Auch Enttäuschung. Oder sogar Wut. Warum konnte Gott das nicht aufhalten? Oder Zweifel an dem, was sie so gedacht haben. War Jesus doch nicht der von Gott Gesandte? Vielleicht auch Furcht vor dem, was jetzt kommt. Unsicherheit, Verwirrung, Durcheinander, auf jeden Fall viele Fragen. Ihr Lieben, dieses Erlebnis, das Leben Jesu und sein Sterben mitzuerleben, das ist natürlich einzigartig, das ist für uns nicht wiederholbar. Und doch ist das, was die beiden Frauen hier erleben, eine höchst typische Lebenssituation, das Erleben einer menschlichen Katastrophe. Auch wir erleben menschliche Katastrophen. Sehr unterschiedlich, natürlich. Aber menschliche Katastrophen sind uns nicht fremd. Jetzt besonders in dieser Zeit, aber auch grundsätzlich erleben Menschen die eine oder andere Katastrophe, kleine und große. Lebensträume zerplatzen. Lebensentwürfe zerbröseln. Es gibt Lebensbrüche in verschiedenen Lebensbereichen. Es läuft nicht so wie geplant. Und wie wundervoll ist es, dass es einige Menschen gibt, die durch diese Krise, wie es scheint, super durchkommen. Es geht ihnen gut. Alles läuft relativ normal weiter. Sie haben genügend Kraft für alles. Das ist wundervoll. Und das sei jedem gegönnt, dem es so geht. Und es ist schön, wenn ihr das genießen könnt und dankbar dafür seid, ohne schlechtes Gewissen. Aber es gibt eben auch das andere. Es gibt die kleinen und großen Katastrophen und Tragödien. So oder ähnlich wie bei den beiden Marias hier. Und das Elend der beiden Frauen geht noch weiter. Zu der inneren Erschütterung kommt jetzt noch eine äußere Erschütterung. Die Erde bebt. Die Grundfeste wird erschüttert. Der Grund, auf dem sie stehen, ist nicht mehr sicher. Eine Leuchtgestalt schiebt den viel zu schweren Stein vom Grab weg. Wächter fallen ohnmächtig um, weil sie sich fürchten. Und dann fängt diese Lichtgestalt auch noch an zu sprechen. Das ist doch Science Fiction. Da bricht etwas aus einer anderen Welt in diese Welt hinein. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt diese Lichtgestalt. Ach was, echt? Als ob man das, wenn man diese Worte hat, so schnell umschalten kann. Na gut, dann, wenn du das sagst, habe ich halt keine Angst mehr. Nee, ist klar. Spannend finde ich, dass dieser Bote Gottes die Furcht, die Angst der Frauen wahrnimmt und dass er sie daraufhin anspricht und sowas sagt wie, das ist total logisch, dass ihr jetzt Angst habt. Wer hätte das nicht? Das ist okay. Das höre ich zumindest auch ein bisschen mit heraus. Und Jesus selbst sagt es seinen Jüngern an einer anderen Stelle, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, Jesus selbst gesteht seinen Jüngern zu, dass sie Angst haben. Ihr Lieben, das ist doch logisch. Es ist doch völlig menschlich und natürlich, dass wir in einer unsicheren Situation uns ängstigen. Wenn wir uns deshalb noch Vorwürfe machen, dann wird es ja noch schwieriger, aus dem Ganzen herauszukommen. Ihr Lieben, was wir uns nicht eingestehen, das können wir auch ganz schlecht ändern. Also ein Weg, mit dieser Angst umzugehen, auch jetzt in dieser Zeit, ist sicherlich, dass wir uns das eingestehen, dass wir Angst haben. Und wenn du keine Angst hast, super. Herzlichen Glückwunsch, sei dankbar. Lass es dir nicht einreden. Aber gestehe anderen zu, dass sie ängstlich sind, ohne ihnen Vorwürfe auch noch zu machen. Manchen Menschen wird jetzt in dieser Zeit, in dieser Situation bewusst, dass sie ihr Leben nicht in der Hand haben. Ja, ich weiß, das war schon immer so. Wir haben unser Leben nicht in der Hand, das ist nichts Neues. Wir haben so vieles nicht in der Hand, unsere Gesundheit. Wir können uns Mühe geben, aber wir haben keine Garantie, dass es uns bis zu einem langen Ende gut geht. Wir haben unsere Beziehung nicht in der Hand. Wir können vieles mitgestalten, aber ob eine Beziehung trägt, das liegt an vielen Faktoren. Der Arbeitsplatz, 100%ige Sicherheit haben nur wenige. Die finanzielle Situation, wie schnell kann da irgendetwas einbrechen? Es hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, von denen wir wenige wirklich beeinflussen können. Und das war schon immer so. Wir haben nicht die Garantie, dass wir morgen noch am Leben sind. Das hat sich überhaupt nicht geändert in dieser Krise. Aber manchen Menschen wird das jetzt so richtig bewusst. Vielleicht können wir aus dieser Situation für unser Leben doch etwas daraus gewinnen, etwas Positives. Wenn wir es schaffen, dass uns diese Angst davor nicht lähmt. Wir könnten über unser Leben nachdenken, über unsere Prioritäten und Schlussfolgerungen ziehen. So nach dem Motto, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Wo macht es denn Sinn, dass ich mich mit beschäftige? Was ist denn nebensächlich? Zurück zu den beiden Frauen, den beiden Marias. Der Engel erklärt den beiden Frauen die Situation und was es mit Jesus, was es mit seinem Tod und seinem Nicht-mehr-Tot-Sein auf sich hat. Nämlich, dass er von Gott aus dem Tod auferweckt wurde, dass er lebt. Und dass Gott damit seinen Weg, sein Wirken vorher auf der Erde bestätigt. Letztendlich ist es zwar eine Erklärung, aber für die Frauen bedeutet das wohl doch noch mehr Unsicherheiten, weil sie das nicht verstehen. Die Fragen werden nicht wirklich beantwortet. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Bitte schön. Es bleibt für die Frauen letztendlich offen. Sie verstehen das nicht völlig und so haben sie Furcht. Sie sind erschrocken, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Aber hier passiert jetzt was Wunderbares. Zu dieser Furcht, die die beiden Frauen haben, gesellt sich die Freude. Und ich habe das versucht, an diesem Rätsel vorhin so ein bisschen deutlich zu machen, dass die Freude von oben kommt, von Gott, und diese Furcht durchkreuzt. Vielleicht als Bild, das uns hilft. Es ist wie ein Licht, das plötzlich angeht, wenn man versteht, das Ende ist gar nicht das Ende. Es geht weiter, es gibt Hoffnung. Dieses Licht scheint von oben in das Leben der Frauen hinein. Licht von Gott, Hoffnung für das Leben. Das ist Ostern. Die Möglichkeit, ja die Erfahrung, das Ende ist nicht das Ende. Das Leben geht weiter, anders, auf jeden Fall. Aber es geht weiter, weil wir Gott an unserer Seite haben. Liebe Gemeinde, ich traue mich mal, diesen naiven Satz zu sagen, Corona ist nicht das Ende. Es geht weiter. Sofort kommen Fragen, was ist bitte mit denen, die sterben? Dann ist das doch das Ende. Oder mit denen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Gesundheit, die einen lieben Menschen verlieren oder die wirtschaftliche Grundlage. Ich habe keine Ahnung, wie das für die Menschen weitergeht. Und manche müssen Abschied nehmen. Das ist tragisch und schwierig und vielleicht in dem Moment tatsächlich eine Überforderung. Und doch glauben wir, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass wir eine Zukunft haben über den Tod hinaus und über eine Krise hinaus, über eine Katastrophe hinaus. Wir glauben, dass das Ende nicht das Ende ist. Selbst wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Ihr Lieben, das ist Ostern. Diese Hoffnung zu haben durch Gott, dass es Hoffnung gibt. Gott macht an Ostern sichtbar, es gibt einen Weg von der Furcht zur Freude. Ohne dass wir die Furcht verdrängen müssen. Aber zur Furcht gesellt sich die Freude, dass Gott gesiegt hat. Dass er da ist. Vielleicht ein bisschen zu unkonkret. Aber das ist das, was uns hält. Diese Zusage, dass mit der Auferweckung Jesu es weitergeht. Nochmal zu den Frauen zurück. Es kommt gegen Ende erst zum Höhepunkt der Geschichte. Jesus selbst, der Auferstandene, begegnet diesen beiden Frauen. Er, um den es schon die ganze Zeit geht, er mischt sich hier ein, leibhaftig, persönlich und vor Ort. Mich begeistert das, dass Jesus diese beiden Frauen, die eigentlich so unwichtig sind, dass er sie hier weiter begleitet, dass er sich aus lauter Gnade und Barmherzigkeit und Liebe mit ganz viel Zeit hier einmischt in ihr Leben. Und dass er den Frauen noch nicht mal einen Vorwurf macht, so nach dem Motto, ihr hättet es ja nun wirklich verstehen können und glauben können. Habt ihr gar nichts gelernt, als ich bei euch war? Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir da manchmal unbarmherziger sind, vielleicht mit uns selbst oder mit anderen. Wir glauben zu wissen, was der andere schon verstanden haben sollte von Gott, was er glauben sollte und wo er auf seinem Glaubensweg schon sein sollte und vor allem, wo er falsch liegt. Jesus zeigt an vielen Stellen, dass er Geduld hat und demonstriert, dass Gott Geduld hat und dass er Menschen begleitet auf ihrem ganz persönlichen Weg und dass er nur das fordert, was auch geht. Und dass er versteht. Jesus versteht, dass die Frauen sich fürchten. Das ist ein Teil von ihnen, der jetzt einfach da ist. Das ist menschlich. Und auch Jesus geht hier darauf ein und er signalisiert damit, ich weiß. Ihr Lieben, ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, was euch im Innersten bewegt. Und das ist okay. Ich sehe das. Und das ist bei mir gut aufgehoben. Ich mache euch das nicht zum Vorwurf. Aber lasst euch davon nicht lähmen. Das ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Entdeckt doch das, was noch da ist. Und dann gibt Jesus diesen beiden Frauen einen Auftrag, der im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist. Der ein bisschen über das hinausgeht, was üblich ist, weil sie sollen das bezeugen, was sie gesehen haben. In der damaligen Gesellschaft waren Frauen als Zeugen nicht viel wert. Jesus gibt hier quasi schon den Anlass, darüber nachzudenken, welche Bedeutung Frauen auch schon in der Gesellschaft damals haben können. Der Auftrag, den sie bekommen, ist, sie sollen zu den Jüngern gehen und ihnen von dem berichten, was sie gerade erlebt haben. Sie brauchen keinen theologischen Vortrag zu halten. Sie sollen den Jüngern nicht erklären, wie man richtig Fischfang betreibt. Sie sollen einfach berichten, was sie erlebt haben. Das ist machbar. Das geht. Und vielleicht ist es auch gut, dass sie nicht allein gelassen sind, die Frauen. Denn Jesus schickt die Frauen zwar weg, aber er schickt sie nicht nur weg, er schickt sie auch wohin. Er schickt sie nämlich in die Gemeinschaft der Jünger hinein. Zu den anderen, die auch mit Jesus unterwegs waren. Damit sie darüber reden können. Damit sie mitteilen können, wie es ihnen geht. Er schickt sie in die Gemeinschaft der Jünger hinein, in der sie aufgefangen werden. Jesus sorgt für seine Leute und hier für diese beiden Frauen und für die Jünger. Ihr Lieben, ich denke, es ist völlig legitim, das auf uns zu übertragen, auch wenn wir in einer völlig anderen Zeit leben. Es ist völlig legitim, dass wir uns daran festhalten, Jesus weiß, wie es uns geht, so wie er das bei den beiden Frauen wusste. Er weiß, was in uns ist und was uns im Innersten bewegt. Wie wäre es damit? Du nimmst dir in dieser Woche eine Viertelstunde Zeit, setzt dich alleine, ohne Telefon, ohne Störung hin, zündest dir eine Kerze an, schließt die Augen. Und dann sagst du Jesus, dass du da bist und sagst ihm, was dich bewegt, oder du bist einfach still und schweigst. Und dann stell dir vor, dass Jesus dir diese Worte sagt: Ich weiß. Ich weiß, ich kenne deine Situation. Ich weiß, was du erlebst. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin da. Das ist nicht das Ende. Es gibt eine Zukunft für dich. Gott hat eine Zukunft für dich. Ihr Lieben, es ist ein Unterschied, ob Jesus sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, oder ob mir auf dem Feld ein Mensch mit seinem Hund begegnet, der sagt, sie brauchen keine Angst zu haben, der tut nichts. Ob der das sagt oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Das ändert nichts, weil ich nicht weiß, ob es stimmt. Und ob der Hund das auch weiß. Jesus hat sein Leben dafür gelassen, damit wir uns darauf verlassen können, dass wir das wissen, dass er für uns ist. Dass unser Leben in Gottes Hand ist und dass es mit Gott eine Zukunft für uns gibt. Und dann kann unsere Furcht, die wir erleben, von der Freude durchkreuzt werden. Vielleicht geht sie nicht ganz weg, aber die Freude kommt dazu, sie gesellt sich dazu. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand kann uns die Zukunft bei und mit Gott nehmen. Das ist Ostern. Christus lebt, er hält uns, er schenkt uns Zukunft und er weiß über uns Bescheid. Wir können an der Hoffnung festhalten, weil der Auferstandene lebt und uns hält. Amen.